Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Wo auch immer Sie sind und zu welcher Tag- oder Nachtzeit Sie auch immer unseren Podcast hören, willkommen zurück. Heute sprechen wir über die periradikuläre Therapie oder kurz PRT. Eigentlich hatte ich im letzten Podcast angekündigt, dass ich über die kraniozervikale Instabilität sprechen werde. Aber ich habe mich umentschieden, da ich doch einige Anfragen von Patienten zum Thema PRT bekommen habe, die ich gerne hier mal abhandeln möchte. Ich werde auf alle Fälle nächstes Mal über die kraniozervikale Instabilität sprechen, da ja dies zwar ein Nischenthema ist, aber letztendlich die Betroffenen doch interessiert. Und es gibt eben auch einige, die halt schon verschiedene Therapien, diagnostische Untersuchungen hinter sich haben und halt das Problem vor sich hertragen. Und da ist vielleicht doch mal ganz interessant, da mal ein paar Erfahrungen aus meiner Tätigkeit, die dann auch schon 35 Jahre sind, zu hören. Aber heute eben über die PRT. Bei der PRT gibt es also verschiedene Möglichkeiten, diese durchzuführen. Und da wollte ich schon mal die so ein bisschen abhandeln, auch bezüglich Vor- und Nachteile. Frage ist ja auch immer, welche Bildgebung nutze ich? Den C-Bogen, das CT, vielleicht sogar das MRT oder den Ultraschall. Ja, zunächst, was ist die PRT, also die periradikuläre Therapie? Dies ist die Umspritzung einer sogenannten Nervenwurzel. Radix, das kennt man ja von Radieschen, ist die Wurzel und wir umspritzen diese Nervenwurzel. Das heißt, da wo der Nerv letztendlich so aus dem Rückenmark oder aus dem Duralsack entspringt. Der Vorteil dieser Therapie ist eben, dass ich ein Medikament nah an diese Nervenwurzel bringe und dadurch eben eine Schmerzlinderung erzielen kann, weil das Medikament, das ist ja in erster Linie ein Gemisch aus Cortison und Lokalanästhetikum, meistens wird es nacheinander appliziert, also zuerst das Cortison, dann das Lokalanästhetikum, manche mischen das auch, aber korrekterweise sollte man das eigentlich nacheinander applizieren. Und dadurch kann man eben Entzündungsprozesse, die um so eine Nervenwurzel entstanden sind, etwas eindämmen, beziehungsweise auch direkt den Schmerz behandeln. Die häufigste Diagnose, die halt mit einer PRT behandelt wird, ist eben der Bandscheibenvorfall, aber auch Einengungen der Nervenkanäle, aber auch Einengungen des Spinalkanals können eben durch eine PRT behandelt werden. Was ist der Vorteil der PRT gegenüber vielleicht anderen schmerztherapeutischen Möglichkeiten? Der Vorteil der PRT ist natürlich, dass ich das Medikament direkt an den Ort des Problems bringe. Wenn ich ein Schmerzmedikament sozusagen schlucke, dann verteilt sich das natürlich im ganzen Körper und kann natürlich dann auch letztendlich an eine Nervenwurzel wirken, wo eben ein Bandscheibenvorfall ist. Aber die Wirkung entfaltet sich eben auch im ganzen Körper, auch Nebenwirkungen entfalten sich im ganzen Körper. Während ich eben mit der PRT gezielt Ort des Geschehens mein Medikament bringe und dadurch halt auch die Dosis geringer halten kann und damit aber auch einen größtmöglichen Effekt erziele. Was ist der Nachteil der PRT? Der Nachteil ist, ja, ich muss sozusagen eine Nadel in den Körper einbringen und mit jeder Durchstechung der Haut, will ich mal sagen, habe ich natürlich auch ein gewisses Infektionsrisiko und ich habe natürlich auch ein gewisses Blutungsrisiko. Das Blutungsrisiko ist sicherlich sehr gering. Das Infektionsrisiko ist nicht zu vernachlässigen. Das ist letztendlich schon etwas, worüber der Patient aufgeklärt werden muss. Natürlich geht man eben bei der PRT entsprechend steril vor, das heißt, man desinfiziert, man deckt steril ab, man benutzt sterile Handschuhe, um eben Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Wir haben auch die sogenannte Non-Touch-Technik, das heißt, ich berühre die Kanüle überhaupt nicht, auch nicht mit den Handschuhen, sondern durchsteche die Haut eben so, dass wirklich möglichst wenig Kontakt mit anderen Mitteln gegeben ist, um eben das Infektionsrisiko wirklich sehr, sehr gering zu halten. Es ist auch wirklich unter 1%. Die zweite Frage ist natürlich, wie stelle ich sicher, dass die Nadel eben nah an dieser Nervenwurzel ist? Und dazu ist in erster Linie eine Bildkontrolle notwendig. Ich muss die Nadel irgendwie sehen und dazu kann ich halt verschiedenste Verfahren verwenden. Ich benutze den C-Bogen und der C-Bogen ist letztendlich das Standardverfahren, das dazu dient, die Kontrolle der Nadel zu sichern. Der C-Bogen hat also mehrere Vorteile. Ich kann natürlich in Echtzeit mir das anschauen. Ich platziere also die Nadel, drücke auf die Pedale und sehe sofort auf dem Bild, wo die Nadel sich befindet und kann dann, wenn die Nadel noch nicht am optimalen Punkt ist, das entsprechend korrigieren. Ich habe diese Prozedur auch in meinem YouTube-Kanal dargestellt. Da kann man sich sozusagen einloggen und sich das anschauen. Ich werde in den Shownotes den Link geben und dann kann man halt, wie gesagt, sich das dort auch an einem Modell anschauen. Der zweite Vorteil des C-Bogens ist, ich kann dann auch sofort Kontrastmittel applizieren und kann auch sehen, wohin das Kontrastmittel fließt. Kontrastmittelgabe ist wichtig, weil ich natürlich halt auch schauen will, wo mein Medikament fließen wird. Und wenn ich eben zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall habe in Höhe LWK 4-5, das heißt zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbel, dann würde ich meine Nadel auch in das entsprechende Neurovorhaben LWK 4-5 platzieren. Aus diesem Neurovorhaben kommt allerdings die sogenannte L4-Nervenwurzel raus. Wenn der Bandscheibenvorfall aber im Wirbelkanal liegt, wird die L5-Nervenwurzel letztendlich gereizt und die schmerzt dann. Das heißt, ich muss die Nadel über das Foramen in den Wirbelkanal hineinbringen und dann eben das Kontrastmittel applizieren, um zu sehen, dass wirklich das Kontrastmittel in den Wirbelkanal fließt und dann auch die sogenannte L5-Nervenwurzel durch das Medikament eben erfasst wird. Das ist wichtig, weil wenn ich sozusagen zu weit draußen bleibe, erreiche ich ja nur die L4-Nervenwurzel und ich erreiche vor allem auch gar nicht den Bandscheibenvorfall. Ich will ja auch mit dem Cortison die Entzündungsreaktion um den Bandscheibenvorfall etwas eindämmen, weil auch diese Entzündung eben den Nerven reizt. Es gibt auch Kollegen, die vielleicht sogar eine Etage tiefer spritzen, also zwischen LWK 5 und SWK 1. Da kann ich natürlich auch die L5-Nervenwurzel sozusagen blocken, aber der Effekt des Cortisons, der halt auf diesen Entzündungsprozess im Spinalkanal wirken soll, der ist dann halt nicht gegeben. Das muss man auch schon mal ein bisschen unterscheiden. Dann ist auch wichtig sicherzustellen, dass Kontrastmittel nicht in ein Gefäß fließt, weil ich will das Medikament ja nicht in ein Gefäß applizieren. Und man kann natürlich mit der Nadel auch eine Vene treffen. In dieser Region gibt es sehr viele Venen, die periduralen Venen. Und dann wollte das Medikament halt in die Vene fließen, was einerseits nicht so gut ist, das Medikament dafür ja nicht vorgesehen ist, ein Lokalanästhetikum in die Vene zu applizieren. Und zweitens haben wir auch bei dem Cortison, auch wenn wir sozusagen, wir nehmen ja wirklich nicht kristallines Cortison, weil das kristalline Cortison, wenn das aus Versehen in ein Gefäß appliziert wird, dann kann das eben auch zu Thrombosen führen. Das ist besonders wichtig an der Halswirbelsäule, wo dann eventuell auch, vor allem wenn man es in eine Arterie applizieren würde und die Arterie Richtung Gehirn geht, dann eben natürlich auch entsprechende Hirnembolien verursachen kann. Deshalb nehmen wir auch ein nicht kristalloides Cortison, um eben dieser Problematik aus dem Weg zu gehen. Also aus meiner Erfahrung ist das beste Verfahren, um eben die korrekte Lage der Kanüle sicherzustellen und auch den korrekten Kontrastmittelabfluss der C-Bogen. Allerdings gibt es auch Kollegen, die das CT nehmen, also die Computertomographie. Die sind in erster Linie Radiologen, die sagen wir mal etwas leichteren Zugang zur Computertomographie haben und diese auch nutzen. Das ist speziell in Deutschland durchaus verbreitet, weil wie gesagt, da eben auch diese Schmerztherapie durchaus in Händen der Radiologen liegt. Aber die Computertomographie hat meiner Ansicht nach und letztendlich auch von der schmerztherapeutischen Gesellschaft deutliche Nachteile. Erstens die Strahlenbelastung. Die ist ja ein Vielfaches höher als eben bei einem Bildwandler. Ich habe ein Schichtverfahren und ich muss dann eine gewisse Schichtdicke durchfahren und ich bin in einer etwas vulnerablen Region, das ist in der Nähe der Geschlechtsorgane. Also bezüglich der Strahlenbelastung eindeutiger Nachteil. Das zweite ist, ich kann nicht in Echtzeit etwas kontrollieren, sondern ich muss die Nadel applizieren, danach verlasse ich den CT-Raum, führe die CT-Untersuchung durch, sehe dann an dem Bildschirm, wo die Nadel ist und dann gehe ich wieder in den Raum rein, korrigiere. Also es ist ein ständiges Hin und Her, bis die Nadel optimal platziert ist. Wenn die Nadel optimal platziert ist, kann ich das Kontrastmittel geben, aber auch da habe ich das Problem, dass ich Kontrastmittel appliziere, den Raum verlasse, CT mache, da vergeht Zeit und wenn das Kontrastmittel in ein Gefäß reingeht, dann sehe ich irgendwie gar kein Kontrastmittel auf dem CT und weiß auch letztendlich nicht, wo es abgeblieben ist. Also eindeutige Nachteile auch für die Platzierung der Nadel. Ich habe das CT, wie gesagt, ein Schichtverfahren, das heißt, ich sehe meistens nur die Nadelspitze, ich sehe niemals die gesamte Nadel, was ich beim Röntgen sehe und dadurch auch den Winkel verändern kann etc. Also aus meiner Sicht hat das CT nur Nachteile und keinen einzigen Vorteil. Das MRT wird auch eher sehr selten genutzt, weil dazu sind spezielle Nadeln notwendig, Carbonnadeln, denn Eisennadeln können Sie natürlich im MRT nicht nutzen. Und diese Carbonnadeln sind auch im MRT nicht direkt sichtbar. Wir sehen sozusagen einen sogenannten Artefakt, einen Schatten der Nadel, der auch nicht so hundertprozentig die Nadel abbildet. Ich habe das gleiche Problem wie beim CT. Ich muss die Nadel platzieren, Raum verlassen, MRT machen. Und Sie wissen, MRT ist auch nochmal zeitaufwendiger als ein CT. Ich kann letztendlich auch nicht effektiv Kontrastmittel applizieren. Ich muss da diese Röhre reinkriechen, um die Nadel da irgendwie zu platzieren. Also es ist schon mit sehr, sehr vielen Nachteilen verbunden. Der einzige Vorteil, der irgendwie unterm Strich bleibt, ist eben, dass ich da keine Strahlenbelastung habe. Aber wie gesagt, wenn ich den Bildwandler nutze, habe ich auch nur eine geringe Strahlenbelastung. Und wenn ich dann wirklich beide Verfahren vergleiche und den riesigen Zeitaufwand beim CT sehe, auch mit den Nachteilen, dass ich die Nadel auch nicht in der vollen Länge sehe und auch eigentlich nicht die Nadel direkt sehe, sondern eben nur diesen Artefakt, dass ich das Problem habe mit dieser Kontrastmittelgabe, die ich auch nicht machen kann. Also dieser kleine Vorteil, dass keine Strahlenbelastung vorhanden ist, wiegt letztendlich die vielen Nachteile aus meiner Sicht nicht auf. Dann der Ultraschall. Ja, Ultraschall auch wiederum der gleiche Vorteil wie beim MRT. Es ist keine Strahlenbelastung, aber an sich kein günstiges Verfahren für die PRT, weil die Nadel sehe ich auch im Ultraschall eher sehr, sehr schlecht. Da gibt es spezielle Nadeln, mit denen man halt durch die Sachen durchführen kann, die man zumindest so im Ultraschall, würde ich mal sagen, erahnen kann, aber auch muss man sehr viel Erfahrung haben, um das wirklich gut zu machen. Und die Auflösung des Ultraschalls ist natürlich auch sehr schlecht, verglichen zum Beispiel mit den anderen Verfahren, auch mit dem Bildwandler. Ich kann auch kein Kontrastmittel applizieren, das wollte ich auch mal erwähnen. Es gibt kein Kontrastmittel für den Ultraschall. Luft wird manchmal genutzt für bestimmte Untersuchungsverfahren, aber nicht für die PAT, sodass es da also auch meiner Ansicht nach dieser Vorteil der Strahlungsfreiheit, die vielen Nachteile nicht aufwiegt. Also das Verfahren der Wahl ist aus meiner Sicht, und das wird letztendlich auch von den meisten Kollegen und von den schmerztherapeutischen Gesellschaften auch so gesehen, der C-Bogen, der letztendlich ja, das Standardverfahren ist, mit dem ich sehr gut und sehr schnell die Nadel an die richtige Stelle applizieren kann. Und aus meiner Sicht ist es immer wichtig, die Nadel auch dort zu platzieren, wo der Bandscheibenvorfall ist. Das heißt, wenn ich in Höhe LWK 4-5 einen Bandscheibenvorfall habe, dann würde ich die Nadel auch durch das Neuroforamen LWK 4-5 in den Spinalkanal platzieren, dann das Kontrastmittel applizieren, sehen, dass das Kontrastmittel in den Spinalkanal fließt und auch dorthin, wo eben der Bandscheibenvorfall sich befindet, der sozusagen unmittelbar eben auf die Nervenwurzel drückt, dann würde man halt das Cortison applizieren. Man kann auch eine Druckmessung durchführen, um wirklich nochmal sicher zu sein, dass man eben nicht irgendwie einen Nerv getroffen hat. Das ist nochmal eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Aber eben verglichen mit den anderen Verfahren hat der C-Bogen letztendlich bis auf die Strahlenbelastung, die allerdings auch wirklich gering ist. Wir machen nur eine wirklich sehr, sehr kurz, sehr, sehr kurze Bestrahlungszeit, die so ungefähr in dem Bereich von 20 Millisekunden sich befindet, somit also wirklich keine hohen Dosen appliziert werden. Die Frage ist halt auch immer, wie häufig muss man eine PAT durchführen? Wir führen die PRT so im Durchschnitt 3-mal durch, im Abstand von 1 bis 2 Wochen. Damit erreichen wir bei ca. 70-80% unserer Patienten weitgehende Beschwerdefreiheit bzw. deutliche Schmerzreduktion, sodass letztendlich dann keine weiteren oralen Schmerzmedikamente mehr eingenommen werden müssen und man eben auch den Heilungsprozess abwarten kann, weil die PRT dient ja in erster Linie dazu, dem natürlichen Heilungsprozess Zeit zu geben, weil der Bandscheibenvorfall stört ja in dem Sinne, weil er Schmerzen verursacht, manchmal natürlich auch neurologische Ausfälle, aber wir gehen ja von dem Fall aus, dass das Schmerzsyndrom im Vordergrund steht und der Körper arbeitet ja daran, den Bandscheibenvorfall aufzulösen. Dieser Prozess ist eben mit einer Entzündungsreaktion verbunden, die auch wiederum den Schmerz verstärkt. Also es ist nicht nur ein Druckeffekt, sondern auch die Entzündung bewirkt ja den Schmerz. Und mit der PRT nehmen wir eben einerseits auf den Schmerzeinfluss, andererseits auch auf die Entzündungsreaktion und dadurch eben halt unterstützen wir den Heilungsprozess. Die PRT kann an jedem Wirbelsäulenabschnitt durchgeführt werden, also am häufigsten natürlich im Bereich der Lendenwirbelsäule, aber letztendlich kann die PRT auch an der Brustwirbelsäule durchgeführt werden und auch an der Halswirbelsäule. Es gibt da schon einige Unterschiede, wie man die PRT an den verschiedenen Wirbelsäulenabschnitten durchführt. An der Halswirbelsäule gibt es die Möglichkeit, das Ganze auch von vorn zu machen. Das kann man auch unter Bildwandler machen. Dazu ist aber wirklich sehr, sehr viel Erfahrung notwendig, weil an der Halswirbelsäule haben wir eben auch Gefäße, die Hirnschlagader. Da ist es ja nicht so einfach, die Kanüle sicher eben im Neuroforamen zu platzieren, ohne eben irgendwie ein Gefäß, muss ich mal sagen, zu durchstechen. Und das sieht man eben im C-Bogen nicht, sodass wenn man eine PRT an der Halswirbelsäule von vorn macht, da bietet das CT schon deutliche Vorteile. Man kann allerdings die PRT an der HWS auch von hinten machen. Das kann man dann wiederum unter dem C-Bogen machen, wird man ja meistens aber dann eine Nervenblockade machen, weil es ist schon sehr schwierig, im entsprechenden Winkel die Nadel so im Neuroforamen zu platzieren, dass eben das Kontrastmittel nach intraspinal fließt und dann eben auch den Bandscheibenvorfall erreicht. Das ist bei der Punktion von vorn unter dem CT schon durchaus möglich, von hinten nahezu unmöglich. Man kann natürlich auch die PRT an der HWS eben auch mit Ultraschall durchführen. Das ist auch eine Methode, die durchaus praktiziert wird, weil man da eben auch letztendlich nur eine Nervenblockade durchführt, ähnlich wie unter dem C-Bogen, also nichts in den Spinalkanal gegeben wird, sondern nur eben die austretenden Nervenwurzeln umspritzt wird. Und das kann man eben auch relativ gut mit dem Ultraschall machen. Also da wollte ich schon mal sagen, ist vielleicht C-Bogen und Ultraschall, aber auch in den Händen eines Geübten vergleichbar. Ja, das wären so die wesentlichen Dinge, die man zu der periradikulären Therapie sagen kann. Eine sehr häufig angewandte Methode, international in erster Linie im mittels C-Bogen, in Deutschland durchaus auch eben das CT verbreitet, weil die Radiologen da auch Therapie durchführen. MRT und Ultraschall eher weniger. Ultraschall noch sinnvollerweise an der Halswirbelsäule, an der Lendenwirbelsäule. Aus meiner Sicht bietet der Ultraschall gegenüber dem C-Bogen keine großen Vorteile, weil wir wollen ja da eher eben auch unser Medikament in den Spinalkanal hineinbringen und nicht nur eine Nervenblockade von außen durchführen. Deshalb eben der C-Bogen. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030-263-96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes.
Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Baczkowski.